ist auf jeden Fall so beeinflusst gewesen, dass er sich als Gegner der Nazis gesehen hat.
Für mich war mein Opa mein Opa und dadurch immer ein alter Mensch. Und erst so im Nachhinein habe ich gesehen, wie viele Narben er im Gesicht hatte.
Den ganzen Tag lief das Radio zum Teil auf voller Lautstärke, um die Schreie der Gefolterten zu unterdrücken.
Gerade hier ist es wichtig, eben durch so einen Kurt-Piel-Platz zu zeigen, ja, es ist wert für Demokratie, für Menschenrechte, gegen Rassismus, gegen Sexismus zu kämpfen.
Ihr hört den Podcast Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Das ist Folge 3. Was bleibt?
Katrin Kühl über ihren Opa Kurt Piel in der Gegenwart.
Was für mich mein Opa war, war jemand, der so aus dem normalen Leben zum Widerstandskämpfer wurde. Er war kein wahnsinnig gebildeter Mensch oder er kam aus keiner Upper Class, sondern das kam einfach so aus dem Leben. Und das kann halt jeder, egal aus welcher Schicht, aus welchem Standard, mit welchem Bildungshintergrund. Das, finde ich, ist einfach etwas, was man von ihm lernen kann.
Und damit heiße ich euch ein letztes Mal herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Ich bin Kathi Strickeling und zusammen mit David Adams und Lara Marie Beckhordt habe ich mich auf die Spuren von Kurt Piel begeben. In Folge 1 haben wir uns mit der Jugend von Kurt Piel und dem Widerstand gegen die Nazis beschäftigt, in Folge 2 über Kurts Haft in der Steinwache. Wenn ihr diese beiden Folgen noch nicht gehört habt, stoppt diese Folge einmal hier und holt das schnell nach. Also, Kurt Piel wurde aus dem Gefängnis entlassen und verließ Dortmund. Er wanderte erst durch die Westzone und dann arbeitete er in einem Minenräumkommando auf See. In Lübeck hat er dann seine zukünftige Frau kennengelernt. 1949 ist er mit ihr dann nach Bergham, also in die Nähe von Dortmund, gezogen und dort hat er dann bei einer Baufirma gearbeitet. Aber wenn man so schreckliche Dinge während des Kriegs erlebt hat, dann vergisst man das ja nicht einfach. Lara, du hast da ja mit seiner Enkelin Katrin Kühl drüber gesprochen, die kennen wir ja auch schon aus Folge 1 des Podcasts. Hat er denn mit ihr über seine Erlebnisse gesprochen?
Ja, schon, aber sie meinte erst, als sie älter war und auch nur, wenn sie gefragt hat. Und das ging ihrer Mutter wohl auch so. Er wollte da einfach nicht drüber sprechen. Irgendwann hat er dann angefangen, das, was er erlebt hat, aufzuschreiben. Und daraus sind dann in den 80ern auch Romane entstanden. In Folge 2 hast du ja schon mal davon gesprochen und auch einen Teil zitiert. Die Bücher sind aber keine 1-zu-1-Erzählung, sondern enthalten viel Fiktion und ausgedachte Namen.
Ja, also ich habe die Bücher ja auch gelesen. Und da geht es nicht direkt um ihn, sondern um die fiktive Figur Wolfgang Kramer.
Zum Beispiel, Katrin Kühl hat dann halt auch erst einmal die Bücher gelesen und erst dann hat sie mit ihm darüber gesprochen, was er erlebt hat.
Gab es denn einen Grund, warum er so lange geschwiegen und erst durch die Bücher darüber geredet hat?
Also erstmal glaubt seine Enkelin, Kurt wollte sie einfach ein bisschen schützen. Sie war schließlich seine Kleine, die ein anderes Bild von ihm haben sollte. Aber davon mal abgesehen, vermutet sie auch, dass er ein Trauma hatte, so wie viele Kriegskinder. Und deshalb konnte er vielleicht einfach nicht darüber sprechen. Dafür brauchte er Zeit. Und sie glaubt, dass der fiktive Anteil in den Geschichten ihm auch dabei geholfen hat, das alles zu verarbeiten.
Wenn man die Bücher liest, finde ich, hat das sowas von so Bandenkriegen am Anfang, ne? Also die Hitlerjugend gegen die Edelweiß-Piraten, das hat sowas von Emil und die Detektive und so. Ich glaube nicht, dass es so war. Also ich glaube, das war schon deutlich ernster und auch von viel mehr Interessenskonflikten und um blanke Überleben wirklich auch sozusagen geprägt. Aber um es für ihn wahrscheinlich irgendwie erträglich zu machen, wurde es dann in so eine Geschichte gepackt.
Katrin Kühl glaubt, dass das so ein bisschen wie Therapie für ihn war. Er hat später auch aus seinen Büchern vorgelesen und viel darüber gesprochen, auch zum Beispiel in Schulen. Aber er musste es eben erst einmal aufschreiben.
Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich meine, wenn man zum Beispiel Tagebuch schreibt, verarbeitet man ja auch viel. Danke dir, Lara. Kurt Piel hat sich eigentlich sein Leben lang dafür eingesetzt, dass die Nazi-Zeit aufgearbeitet und nicht vergessen wird. Zum Ende seines Lebens zog er mit seiner Frau nach Lübeck, wo auch seine Tochter wohnt und seine Enkelin Katrin Kühl aufgewachsen ist. Da ist er 2001 dann auch gestorben. Obwohl der Zweite Weltkrieg jetzt schon so lange her ist, ist Kurt Piel in Dortmund auch heute noch präsent. Vor allem in der Nordstadt. Sein Gesicht ist zum Beispiel gemeinsam mit weiteren der Dortmunder Edelweißpiraten auf einer Häuserwand in der Nordstadt zu sehen.
Dazu gibt es seit 2021 einen Kurt-Piel-Platz. David, du hast mit den Menschen geredet, die sich für den Platz eingesetzt haben. Wie hat das denn genau geklappt?
Das kann ich dir erklären. Aber dafür müssen wir im Herbst 2019 starten.
Kein Problem, schieß los.
Damals gab es in Dortmund mehrere rassistische und antisemitische Demos. Als Reaktion darauf gründete sich das Bündnis Nordstadt gegen Nazis. Darin schlossen sich Vereine, Schulen, Gemeinden, Initiativen, Träger und auch Einzelpersonen zusammen, um in der Nordstadt einen gemeinsamen Widerstand gegen die Demos zu leisten und für eine vielfältige, offene und demokratische Gesellschaft einzustehen.
Und wie sind Sie jetzt auf die Person Kurt Piel gekommen?
Durch die offene Form des Netzwerks wird bei den Treffen viel miteinander gesprochen. Mit dabei bei den ersten Netzwerktreffen damals und heute immer noch ist Ute Lode. Sie arbeitet für die Grünbau, eine gemeinnützige GmbH, die auch Teil des Bündnisses ist, und hat mir von dem ersten Treffen erzählt, in dem der Name Kurt Piel gefallen ist.
Und in den ersten Diskussionen erzählte dann eine der sozialräumlichen Antifa-Gruppen aus der Dortmunder Nordstadt, dass sie vor einigen Wochen eine Aktion gemacht hätten am sogenannten Flensburger Platz, der gar nicht Flensburger Platz hieß, sondern im Volksmund sozusagen so genannt wurde. Sie hatten dort Straßenschilder aufgehängt, da stand drauf Kurt-Piel-Platz.
Die Antifa-Gruppe hatte sich also schon vorher über die Edelweiß-Piraten informiert und so sind sie auf Kurt Piel gestoßen. Doch lange hingen die Schilder dort nicht. Nach kurzer Zeit hatten die Dortmunder Nazis sie wieder entfernt. Aber die Idee von dem Kurt-Piel-Platz in der Nordstadt blieb beim Bündnis hängen.
Okay, das glaube ich. Aber wie ist das Thema denn dann in die Politik gekommen? Es braucht doch sicher einiges an Aufwand, um einen Platz auch offiziell zu benennen oder umzubenennen.
Ja, so hat Nordstadt gegen Nazis auch zuerst gedacht, hat mir Frau Lode erzählt. Doch das Bündnis merkte schnell, die Idee gefällt auch anderen. Zunächst ging ein Antrag mit der Idee an die Bezirksvertretung. Von dort wurde das Thema dann unter anderem mit dem Stadtarchiv Dortmund besprochen.
Ach ja, die haben ja auch viel zu Kurt Piels Leben herausgefunden. Das haben wir auch schon in Folge 2 von Stefan Klemm gehört.
Ja. Und so kam es dann im September 2020 zur Abstimmung in der Bezirksvertretung und der Antrag wurde, Überraschung, angenommen. Und im August 2022 gab es dann die offizielle Benennung.
Ja, das ging ja echt flott, so nach knapp 1,5 Jahren.
Das stimmt. Das zeigt auch den allgemeinen Zuspruch, den die Idee bekommen hat. Bei der Eröffnung waren dann neben vielen Mitgliedern aus dem Bündnis auch der Oberbürgermeister und Verwandte von Kurt Piel vor Ort. Aber auch seitdem ist der Platz wichtig für die Nordstadt, wie Ute Lode mir gesagt hat.
Also ich finde es eigentlich im Moment fast noch wichtiger, als es 2020 war, aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich glaube, gerade so ein Kurt-Piel-Platz ist ein sehr deutliches Zeichen. Und gerade in der Dortmunder Nordstadt, die eben durch ihre Vielfalt auch so liebenswert ist und so besonders ist, gerade hier ist es wichtig, eben durch so einen Kurt-Piel-Platz zu zeigen, ja, es ist wert für Demokratie, für Menschenrechte, gegen Rassismus, gegen Sexismus und so weiter zu kämpfen und dagegen zu halten.
Und auch in Zukunft soll es auf dem Platz dafür Aktionen geben, zum Beispiel Demos oder regelmäßige Mahnwachen.
Ja, der Platz scheint wirklich angekommen zu sein in der Nordstadt. Danke dir, David, für die Infos. Wenn ihr euch den Platz jetzt einmal persönlich anschauen wollt. Der Platz liegt an der Brunnenstraße, da gibt es auch eine U-Bahn-Station, die so heißt. Wenn ihr in Dortmund seid, kommt ihr mit der U42 oder U46 aus der Stadt da ganz easy hin. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben mit der Recherche angefangen, weil wir den Namen Kurt Piel mal irgendwo aufgeschnappt haben und selbst noch nicht so viel über ihn wussten. Dabei war er so ein großer Teil des Dortmunder Widerstands. Ich würde sagen, wir alle haben durch diesen Podcast eine unfassbar starke und menschliche Person kennengelernt. Deswegen danke an alle, mit denen wir für diesen Podcast sprechen durften. Es ist einfach unfassbar wichtig, so wie Kurt Piel gegen Antisemitismus und Diskriminierung zu kämpfen und die Vergangenheit nicht zu vergessen. Wir hoffen, euch haben die 3 Folgen gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, für euch das Leben von Kurt Piel aufzuarbeiten. Danke fürs Zuhören.
Das war Folge 3 des Podcasts Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Eine Produktion von David Adams, Lara Marie Beckhardt und Katharina Streckeling im Rahmen des Journalistikstudiums an der Technischen Universität Dortmund.